Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer willkommen am Finaltag 1 bei den US Open im Tennis. Das Frauenendspiel zwischen der Japanerin Naomi Osaka und der Belarusin Viktoria Azarenka. Das hat vor einer knappen Dreiviertelstunde begonnen und wir können jetzt live darüber sprechen mit ARD-Tennisreporter Tim Brockmeier. Herr Brockmeier, der erste Satz nach 26 Minuten durch. Was ist da los?
Ja, das fragt sich gerade jeder. Naomi Osaka steht komplett neben sich, ist ein Nervenbündel sondergleichen, wie sie es in diesem Turnier bisher noch nie war. 26 Minuten, 1-6 aus ihrer Sicht oder 6-1 für Vika Azarenka, wie sie genannt wird, die Belarusin, die sehr gut spielt, das muss man sagen, aber Osaka vor allen Dingen macht es ihr sehr leicht, macht wahnsinnig viele Fehler, schlägt schlecht auf. Azarenka dagegen sehr gut, der erste Aufschlag. Also selten gesehen, dass Osaka, die ja schon zum zweiten Mal im US Open-Finale steht und deswegen eine gewisse Erfahrung hat, dass sie derart nervös in ein Match geht, weil sie vielleicht, und das könnte der Grund sein, die große Favoritin ist. Keiner erwartet was von Azarenka, aber alle erwarten Großes von ihr. Und jetzt muss sie versuchen, so ein bisschen wie Alexander Zverev in seinen Matches, vor allen Dingen in seinem Halbfinale gestern, muss sie versuchen, in Ruhe eine Lösung zu finden, in dieses Match zu finden, vor allen Dingen besser zu spielen, weniger Fehler zu machen, damit sie überhaupt eine Möglichkeit hat, hier noch einen dritten Satz zu erzwingen. Momentan im zweiten Satz liegt sie wieder 0-1 zurück, hat alle eigenen Aufschlag, aber auch da schon wieder 15-40, also es droht am Horizont das nächste Break. Osaka, tatsächlich die Japanerin, steht komplett neben sich. Azarenka sieht momentan wie eine mögliche neue Grand-Slam-Siegerin in New York aus.
Wir beobachten das weiter. Danke für diese Eindrücke, Tim Brockmeier. Ein besonderes Spiel gibt es an diesem Wochenende auch für viele, viele Fußballmannschaften aus ganz Deutschland. In der ersten Runde des DFB-Pokals gibt es die Chance, für die Kleinen gegen ganz Große anzutreten. Im späteren Abendspiel empfing Regionalligist Jena den Erstligisten Werder Bremen und die Bremer siegten 2-0. Philipp Weißkirch.
Bremen spielbestimmend von Anfang an, auch mit einem Pfostentreffer durch Gebre Selassie. Aber ansonsten mit zu wenig zwingenden Ideen nach vorne. Und Jena hielt kämpferisch dagegen, hatte auch selber Chancen. Und ein Dreiklassenunterschied war da nicht wirklich zu erkennen, phasenweise. Torlos ging es dann in die Partie, aber danach machte dann Werder kurz ernst nach der Halbzeitpause. Selke zuerst mit einem Kopfball an die Latte und dann machte Sargent besser. Der traf dann per Kopf nach einer Flanke von Augustinsson. Danach weitere Gelegenheiten für die Grün-Weißen, die es allerdings erstmal nicht schafften nachzulegen. Und so blieb es vor 1600 Fans spannend. Allerdings bei Jena schwanden dann auch die Kräfte. Offensiv kam dann eigentlich nicht mehr viel. Und stattdessen machte dann in der Schlussphase Werders Neuzugang Chong das 2-0. Die Überraschung blieb aus und der Bundesligist ist ohne Glanz eine Runde weiter.
Schon um 18.30 Uhr ging es bei Union Berlin gegen Karlsruhe los. Und für den Bundesligisten aus der Hauptstadt reichte ein knapper Sieg für die nächste Runde. Kersten Eichhorn.
Das war ein Stück Glück für Eisern Union. Erst ein Treffer von Neuzugang Nico Schlotterbeck in der 118. Minute sorgte beim Karlsruher SC für den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde. Die Leihgabe des SC Freiburg setzte den Ball nach der Freistoßflanke von Nico Gieselmann akrobatisch ins Karlsruher Netz. Das 1-0 für Berlin, der Matchwinner hieß in der Verlängerung Nico Schlotterbeck. Zuvor hatten die 450 Fans in der Baustelle Wildparkstadion mindestens gleichwertige Karlsruher gesehen. Berlin startete zwar mit einem Pfostenschuss von Friedrich in die Partie, danach aber blieb Union ohne Sebastian Andersson und ohne Max Kruse in der Offensive viel zu harmlos. Bezeichnend, dass am Ende mit Nico Schlotterbeck ein Innenverteidiger für den Pokalsieg sorgte.
Fortuna Düsseldorf siegte 1-0 in Ingolstadt, Ulm setzte sich 2-0 gegen Aue durch und das auf dem Papier hochkarätigste Spiel des Tages war Nürnberg gegen Leipzig, Edgar Endres.
Das war ein leichtes für Leipzig, in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen. 3-0 beim Zweitligisten Nürnberg, in dieser Höhe auch komplett verdient. Schon in der dritten Minute macht Amadou Haidara die frühe Führung für die Sachsen nach einem bösen Torwartfehler von Christian Martenja, der den Ball leichtfertig am eigenen Strafraum verspielt. Nürnberg kam nie rein in die Partie, war auch zu ehrfürchtig, zu brav vor dem großen Gegner aus Leipzig. Dann in der zweiten Halbzeit das 2-0 durch den eingewechselten Yusuf Paulsen. Vorarbeit von dem stark spielenden Koreaner Wang und der selbst macht in der 90. Minute nach erneutem Torwartfehler den Sack endgültig zu, erzielt das 3-0.
Drittligist 1860 München machte es Erstligist Eintracht Frankfurt im heimischen Stadion nicht leicht. Am Ende reichte es aber für die Eintracht mit 2-1. Thomas Kattenbeck.
5 starke Minuten zwischen der 51. und 56. genügten den Frankfurtern, um durch Treffer von Silva und Dost in Führung zu gehen. Danach aber waren schon wieder die Löwen am Zug, schafften durch Philipp Steinhardt in der 78. sogar noch den Anschlusstreffer per verwandeltem Foulelfmeter. Mehr war aber nicht drin, auch deshalb, weil Schiedsrichter Petersen einen wohl regulären Treffer von Sascha Mölders nicht gegeben hatte.
Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich im Abseits stehe. Und jetzt wurde es mir auch noch bestätigt. Das ist natürlich bitter, weil es wäre 2-1 gewesen. Und der Zeitpunkt wäre natürlich gut gewesen. Dann wird es vielleicht doch nochmal ein ganz anderes Spiel. Aber klar, wenn mein Tor kein Abseits war, dann ist es natürlich bitter, weil der Zeitpunkt sehr, sehr gut gewesen wäre.
Wie gesagt, es hätte alles passen müssen, damit 60 ohne Fans die Hürde Frankfurt überwindet.
Regionalligist Alt-Klinike hatte Bundesligist 1. FC Köln zu Gast und unterlag mit 0:6. Ebenfalls einen Kantersieg feierte Augsburg mit 7:0 gegen Eintracht Celle. Und Mönchengladbach schaffte sogar ein 8:0 gegen Oberneuland. Jan Wochner.
Es war ein souveräner Aufgalopp von Borussia Mönchengladbach. Die Einstellung gegen den Viertligisten aus Bremen vorbildlich. Gladbach strotzte nur so vor Spielfreude und Lust am Tore schießen. Zur Pause führte die Borussia schon komfortabel mit 5:0. In der zweiten Hälfte dann ließ es Gladbach etwas ruhiger angehen. Doppeltorschützen für die Borussia waren sowohl Patrick Herrmann als auch Florian Neuhaus. Der FC Oberneuland war mit dem Tempo des Champions League-Teilnehmers schlicht und einfach überfordert, erreichte aber trotzdem das selbst gesteckte Ziel. Vor der Partie hatte der Regionalligist erklärt, er wolle bloß nicht zweistellig verlieren.
Wolfsburg siegt 4:1 gegen Regionalligist Fürstenwalde. Bochum gewinnt 3:0 gegen Oberligist FV Engers. Meinerz, Hagen und Greuther Fürth mussten in die Verlängerung. Fürth siegte dann 6:1 und Osnabrück 1:0 gegen Todesfelde. Noch einmal Schwung nehmen hieß es heute bei der Tour de France, bevor es ab morgen in den Bergen weitergeht. In der hügeligen Landschaft von Clermont-Ferrand nach Lyon gab es eine Teamleistung des deutschen Teams Sunweb und Hoffnung für einen deutschen Fahrer, berichtet Steffen Gahr.
Weil es so schön war, gleich noch einmal. Wie im Zentralmassiv setzte sich Lennart Kemner auch in Lyon an die Spitze des Feldes. 7 Kilometer vor dem Ziel fing er erst einen Ausreißer ein und ging dann selbst auf Reisen. Kurz durfte der Bremer vom Tagessieg träumen, aber nur kurz.
Ich dachte mir, okay, das Feld ist jetzt irgendwie langsam. Ich fahre jetzt erstmal von vorne und versuche, den wiederzuholen. So müssen die anderen hinterherfahren und es kostet denen Kräfte. Und ob ich jetzt vorne fahre vom Feld oder 100 Meter davor, macht keinen Unterschied. Von daher war das irgendwie ganz cool. Und die Erfahrung da mit den ganzen Zuschauern da den Berg hochzufahren, die wird mir auch keiner nehmen. Und das war schon echt geil.
Der eigentliche Bohrerplan ging nicht auf. Das Team schlug zwar ein hohes Tempo an und hängte den Iren Sam Bennett, den Mann im grünen Trikot, ab. Aber Bohrerfahrer Peter Sagan verpasste den Tagessieg und wurde nur Vierter. Bennett führt in der grünen Wertung immer noch deutlich. Den Tagessieg holte sich Søren Krogh Andersen. Der Däne vom deutschen Team Sunweb attackierte in der Abfahrt vom letzten Berg in Lyon und raste alleine ins Ziel. 2. Tagessieg für das deutsche Team um Nikias Arndt.
Wahnsinns Teamleistung, weil wir halt einfach wie immer wieder in der Lage sind und das heute auch wieder gezeigt haben, dass wir uns anpassen und dann halt einfach umplanen und sagen, okay, jetzt machen wir das Finale einfach schwer, gucken, dass wir angreifen, offensiv fahren und dass es zum zweiten Mal jetzt so geklappt hat, einfach Wahnsinn und ich bin super stolz.
In der Gesamtwertung führt derweil weiter der Slowene Primož Roglič.
Noch nie hat ein Formel-1-Grand Prix auf der Ferrari-Hausstrecke in der Toskana stattgefunden. Dieses Wochenende ist Premiere, Anlass ist ein Jubiläum. Jens Wolters.
Ferrari will es krachen lassen an diesem Wochenende. Das Jubiläumsspektakel zum 1000. Formel-1-Grand Prix der Italiener wird aber eher rund um das Rennen auf der Hausstrecke in Mugello stattfinden. Denn sportlich fahren die diesmal dunkelroten weiter hinterher. Die erste Startreihe ist Silber. Weltmeister Hamilton vor Mercedes-Teamkollege Bottas. Reihe 2 trägt dann dunkelblau. Red Bull-Pilot Verstappen vor seinem Rennstallpartner Albon. Und auf Position 5 beim Start dann der beste Ferrari mit dem Monegassen Leclerc am Lenkrad. Komplette Partybremse am Jubiläumswochenende. Der Italiener ist der 2. Pilot Vettel, der von Position 14 aus ins Rennen für seinen Noch-Arbeitgeber geht.
Und dann gab es heute noch eine Meldung, die nicht nur die Sportwelt traurig und ratlos hinterlässt. Der Ringer Navid Afkari wurde im Iran hingerichtet. Holger Kühner.
Der 27-Jährige soll nach Angaben der iranischen Justiz bei einer Demonstration 2018 einen Sicherheitsbeamten getötet haben. Sein Geständnis sei durch Folter erzwungen worden, sagen Sportler, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen. Das Internationale Olympische Komitee bezeichnete die Hinrichtung als sehr traurige Nachricht. Das IOC sei geschockt, hieß es in einer Mitteilung. IOC-Präsident Thomas Bach habe zuvor per Brief Gnadengesuche an die politische Führung des Iran gerichtet. auch wenn er die Souveränität des Landes respektiere. Es sei zutiefst verstörend, dass alle Proteste von Sportlern und die Bemühungen internationaler Verbände nicht zum Ziel geführt hätten, so das IOC. Auch Ringerweltmeister Frank Stäbler sagte, er sei zutiefst geschockt und traurig.
Und es gibt bereits schon Forderungen nach dem Ausschluss des Iran von internationalen Wettbewerben. Wir bleiben hier im Deutschlandfunk Sport natürlich dran an diesem Thema. Und das war's mit Sport aktuell. An diesem Samstag am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.